Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen, die Heilige Schrift. Gemeinsam wollen wir den Kolosserbrief weiter studieren. Wir werden heute die Verse 15 bis 17 studieren aus dem ersten Kapitel. Aber wir wollen die Verse 15 bis 20 lesen, weil es ein zusammenhängender Text ist. Kolosser Kapitel 1, ich lese die Verse 15 bis 20 und dann werden wir zum Gebet aufstehen. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, wir beugen uns vor dir in Jesu Namen und danken dir für die Möglichkeit, heute erneut in dein Wort zu schauen, in das Wort, wo du dich uns offenbart hast, wo du uns deine Liebe und deine Gnade kundgetan hast, in dem Werk und in der Person deines Sohnes Jesus Christus. Und Herr, unser Verstand ist zu klein, um die ganze Fülle des Evangeliums zu verstehen, und unsere Lippen und unsere Zungen sind zu begrenzt, deine Herrlichkeit zu verkündigen. Aber dennoch danken wir dir, dass du dich uns offenbart hast und dass wir einen Bruchteil dieses wunderbaren Evangeliums, einen Bruchteil von Jesus Christus sehen und verstehen dürfen. Und wir beten heute, dass du uns die geistigen Augen öffnest, auf dass wir mehr und mehr erkennen, wer Jesus ist. Auf dass wir in sein Bild geformt werden, auf dass er groß gemacht wird in unserem Leben, auf dass wir ihn mehr und mehr lieben und ihm nachahmen und ihm folgen werden. In Jesu Namen. Amen. Die Verse, die wir gelesen haben, in diesen Versen wird die Herrlichkeit Jesu Christi auf eine einzigartige Weise offenbart und kundgetan. Die Bibel ist voll von der Herrlichkeit Jesu Christi und es gibt wunderbare und herrliche Stellen, wo uns die Größe und die Exzellenz von Jesus Christus offenbart wird. Aber dieser Abschnitt, diese Hymne in dem Kolosserbrief zeigt uns auf einzigartige und auf besondere Weise Jesus Christus in einem herrlichen Bild. Hier wird Jesus uns als Urheber aller Dinge, als Erhalter aller Dinge und als Erlöser aller Dinge offenbart. Und wie ich gebetet habe, meine Lippen sind nicht in der Lage, die Herrlichkeit Jesu Christi zu verkündigen, wie sie uns hier in diesen Versen beschrieben werden. Unser Verstand ist nicht in der Lage, die ganze Fülle der Gottheit und der Herrlichkeit Jesu Christi zu erfassen, wie sie uns in diesen Versen offenbart werden. Aber dennoch hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, durch seinen Geist die Augen zu öffnen, die geistigen Augen, um zu verstehen, um zu erfassen, einen Bruchteil von dem, was er uns hier offenbart, von seinem Sohn Jesus Christus. Und lass mich zu Beginn dieser Bibelstunde eine persönliche Frage an dich richten. Wer ist Jesus Christus für dich? Was bedeutet dir Jesus Christus? Wisst ihr, ich denke, dass dies die bedeutendste Frage ist, die dir auf dieser Erde und die dir in der Ewigkeit gestellt wird. Wer ist Jesus Christus für dich? Eines Tages wirst du vor Gott stehen und diese Frage wird präsent sein. Wer war Jesus Christus für dich auf dieser Erde? Wer ist Jesus für dich? Was bewirkt es in dir, wenn du über Jesus nachdenkst, wenn du von ihm hörst? Denkst du an ihn, weil du halt hier diese Gemeinde besuchst und deine Eltern irgendwie gläubig sind und Jesus hat halt irgendwas mit dem christlichen Glauben zu tun? Denkst du so über Jesus? Oder ist Jesus Christus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnahm? Ist Jesus Christus dein persönlicher Retter und Heiland? Und darüber hinaus ist eine wichtige Frage, die damit zusammenhängt, ist Jesus Christus nicht nur dein Retter, sondern ist Jesus Christus auch dein Herr, der dich erschaffen hat, für den du geschaffen wurdest und der dich erlöst hat und der jetzt in diesem Augenblick alle Dinge am Leben erhält, inklusive dich? Denn Paulus sagt in Römer 10, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen, mit unserem Herzen glauben, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet. Wir glauben nicht an einen toten Menschen, an einen toten Jesus, sondern wir glauben an einen lebendigen, auferstandenen Herrn, der diese Erde geschaffen hat und der diese Erde in diesem Augenblick erhält. Das ist, was unser Glaube ausmacht. Und das ist der rettende Glaube, wenn wir an diesen auferstandenen Herrn glauben, der uns nicht nur erlöst hat, sondern der uns auch erschaffen hat für sich selbst. Und diese exzellente Herrlichkeit von unserem Herrn Jesus wird uns in diesen Versen offenbart. Und viele Theologen gehen davon aus, dass diese Verse, die ich gelesen habe, ein früher Hymnus der ersten Christen, der ersten Gemeinden war, den Paulus hier zitiert, höchstwahrscheinlich von Paulus selbst geschrieben. Und man kann diesen Hymnus, dieses Lied in zwei Strophen teilen. Und wir werden versuchen, heute die erste Strophe gemeinsam anzuschauen und auszulegen. Und in dieser ersten Strophe, in den Versen 15 bis 17, geht es um die Herrschaft Jesu Christi über die Schöpfung. Die Herrschaft, die Jesus Christus über diese Schöpfung ausübt. In den Versen 18 bis 20, die wir, so Gott will, nächste Woche anschauen werden, wird uns die Herrschaft Jesu Christi über die Gemeinde beschrieben, wie er sie erlöst hat und wie er das Haupt und der Herrscher der Gemeinde ist. Das gesamte Werk Jesu Christi wird uns hier in diesen wenigen Versen offenbart. Und wir werden heute drei Bereiche sehen, in welcher Weise und auch aus welchem Grund Jesus Herr über die Schöpfung ist. Wieso er erhaben ist über alle Schöpfung. Und das Ziel soll sein, dass unser Glaube an Jesus Christus gestärkt wird, unsere Liebe zu ihm entfacht wird und wir seine Herrlichkeit mehr und mehr entdecken. Wir werden drei Bereiche sehen. Erstens, Jesus steht über der ganzen Schöpfung. Zweitens, Jesus ist der Erschaffer der ganzen Schöpfung. Und drittens, Jesus ist der Erhalter der ganzen Schöpfung. Das ist unser Ziel. Möge Gottes Geist uns beistehen, wenn wir sein Wort jetzt betrachten. Nun zunächst zum ersten Bereich, der uns beschreibt, dass Jesus der Herrscher dieser ganzen Schöpfung ist. Jesus steht über der ganzen Schöpfung. In Vers 15 heißt es, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Nun, ihr erinnert euch, ich hoffe es zumindest, was wir letzte Woche gesehen haben im Kolosserbrief. Wir haben die Verse 9 bis 14 gemeinsam untersucht. Um was ging es dort? Das Gebet von Paulus, nicht wahr? Erinnert ihr euch noch, wofür Paulus gebetet hat? Was sein Gebetsanliegen war? Vers 9 zeigt uns auf, dass er darum gebeten hat, dass die Kolosse erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens. Mit welchem Ziel? Damit ihr würdig wandelt des Herrn. In allem Wohlgefallen. Also das Gebet von Paulus war es, dass die Kolosse in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seines Willens zunehmen, damit sie ein würdiges Leben als Christen auf dieser Erde leben. Und jetzt, liebe Geschwister, offenbart Paulus den Kolossern ein Stück weit von dem Willen Gottes, ein Stück weit von der Herrlichkeit Gottes. Und indem Paulus ihnen die Herrlichkeit Gottes vor Augen stellt, erfüllt sich das, wofür er gebetet hat. Nämlich, dass sie in der Erkenntnis seines Willens zunehmen, damit sie würdig des Herrn wandeln. Das, was wir jetzt sehen, führt schlussendlich dazu, wenn wir es mit den geistlichen Augen sehen, dass wir mehr und mehr von Gott erkennen und mehr würdig des Herrn wandeln. Und wenn Paulus hier redet in Vers 15 über der, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, dann redet er unmissverständlich von unserem Herrn Jesus, denn in den Versen zuvor, in Vers 13, hat er von dem Sohn seiner Liebe geredet, von Gottes Sohn, Vers 14, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Hier ist unmissverständlich von Jesus Christus die Rede. Er ist der Sohn seiner Liebe. Er ist der Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Er ist es, der uns erlöst hat, indem wir die Vergebung unserer Sünden haben. Und hier heißt es jetzt dieser Sohn seiner Liebe, der, in dem wir Vergebung unserer Sünden haben, dieser ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dieser Jesus. Bild bedeutet Abbild oder auch Ebenbild. Sie können es auch vorstellen, er ist die Gestalt, er ist das Wesen Gottes. Und damit wird ausgedrückt, dass Jesus Gott ist. Er ist der Abdruck Gottes. Er repräsentiert Gott, weil er selbst Gott ist. Oder wie es uns in Philipper 2, Vers 6 beschrieben wird, Jesus war oder existierte in der Gestalt Gottes. Vor Grundlegung der Welt, bevor irgendetwas existierte, existierte Jesus schon in der Gestalt Gottes. Wieso? Weil er selbst Gott ist. Oder wie es uns Hebräer 1, Vers 3 sagt, Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. In Jesus wird uns die Herrlichkeit Gottes offenbart. In Jesus wird uns der Abdruck Gottes offenbart. Das kann über kein Geschöpf im Himmel oder auf der Erde gesagt werden, dass er das exakte Wesen Gottes ist, dass er das Ebenbild Gottes ist, dass er die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Kein Engel, kein Mensch, kein Geschöpf kann dies von sich behaupten oder niemand kann von etwas anderem behaupten, dass er das Bild Gottes ist. Nur Jesus Christus in der Person. Und in dem Werk, was Jesus Christus auf dieser Erde getan hat, offenbart er uns das gesamte Wesen, die gesamte Herrlichkeit Gottes, des unsichtbaren Gottes, wie es hier heißt. Gott ist Geist, man kann ihn nicht sehen. Das belegt uns die Bibel ganz klar und deutlich. Kein Mensch kann Gott sehen. Aber der Sohn, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters war, er hat ihn uns kundgetan, nicht wahr? Und nur Jesus kann das behaupten, was er zu den Pharisäern in Johannes 14, Vers 9 gesagt hat, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der hat Gott gesehen. Wieso? Weil er Gott ist. Weil er Gott in allem gleich ist, vollkommen wesensgleich. Und das Interessante ist, wenn wir die Bibel studieren, vor allen Dingen die alttestamentlichen Zeugnisse, dort, wo Menschen Gott gesehen haben, haben sie den Sohn gesehen, weil er das Abbild Gottes ist, weil er das Wesen Gottes ist. Ich möchte drei Beispiele geben. Wir wissen von Jesaja 53, wie er über den leidenden Gottesknecht schreibt, nicht wahr? Und wie er bis ins kleinste Detail die Person Jesu beschreibt, wie er war, dass er keine Gestalt hatte, dass er kein Aussehen hatte. Und was er getan hat, dass er gestorben ist, aber nicht nur einfach so, sondern damit er Menschen gewinnt und rettet. Und in Johannes 12, Vers 41, lass uns das ganz kurz aufschlagen, Johannes 12, Vers 41, sagt Jesus, nachdem er einiges aus Jesaja 53 zitiert, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Jesaja sah Christus. Jesaja sah nicht Gott, den Vater. Er sah das Abbild Gottes, nämlich Jesus Christus, den leidenden Gottesknecht. Und wir denken an Abraham, der die Verheißung bekommen hat von Gott, dass sein Same, durch seinen Samen werden alle Völker dieser Erde. Galater beschreibt uns, dass es hier nicht um seinen leiblichen Sohn geht, sondern um Jesus Christus. Und Jesus selbst erklärt uns dies in Johannes 8, Vers 56 auch. Da sagt Jesus zu den Juden, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Die alttestamentlichen Väter, wenn sie Gott sahen, dann sahen sie Jesus. und sie frohlockten sich. Sie sahen in die Zukunft und sahen den Lamm, das Lamm Gottes. Sie sahen den Retter der Erde. Sie sahen das Abbild Gottes. In ihm sahen sie Gott. Wenn wir an Jesaja 6 denken, wo Jesaja eine Vision hat von Gott, wie er im Tempel sitzt und der Saum seines Gewandes den Tempel füllt und Rauch füllt und eine Stimme kommt. Das ist der Sohn, den er sieht. Und ich möchte eine Stelle mit euch lesen aus Hesekiel, wo der Begriff Gestalt und Wesen auch zum Ausdruck kommt und wo wir sehen, dass Hesekiel, als er Gott sah, als er eine Vision von Gott hatte, dass er den Sohn gesehen hat. Hesekiel Kapitel 1, Vers 26, dort sagt Hesekiel, und oberhalb der Ausdehnung, als er die Vision sah, oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war eine Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteins, und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt, wie das Aussehen eines Menschen darauf. Und jetzt Vers 28, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Dort, wo Menschen eine Vision von Gott haben, dort, wo Menschen Gott sehen, auch im Geiste, dort sehen sie das Abbild Gottes, den Sohn Gottes. In Jesus sehen wir Gott, liebe Geschwister. Und wir müssen hier nicht dran denken, dass wir eine physische Vision brauchen oder physisch irgendwie etwas sehen müssen, sondern wir sehen mit geistigen Augen Jesus Christus. Wenn der Prediger immer wieder sagt, schau auf Christus, ja, wohin soll ich denn schauen? Mit deinen geistigen Augen, mit den Augen des Glaubens. Schau mit den Augen des Glaubens auf ihn, der am Kreuz für dich starb, auf ihn, der seit Ewigkeiten existiert, auf ihn, der uns Gott repräsentiert. Das ist, was uns Paulus in 2. Korinther 4 lehrt. Diese Stelle will ich noch vorlesen, weil sie so wichtig ist, dies zu verstehen. 2. Korinther 4, Vers 4. Ab Vers 3 lese ich, wenn aber auch unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Damit ihnen nicht ausstrahle das Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Die Ungläubigen können Gott nicht sehen, weil sie keine geistigen Augen haben, weil sie keine Augen des Glaubens haben. Sie sind blind, sie sind tot. Wie? Der Gott dieser Weltzeit, der Teufel, hat ihnen den Sinn verblendet. Jetzt Vers 6. Denn der Gott, der sprach aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn Gott durch sein Evangelium in unsere Herzen gescheint hat, hat er uns die geistigen Augen aufgetan und jetzt können wir den Lichtglanz seiner Herrlichkeit in der Person Jesu Christi sehen. Er ist das Bild Gottes. In ihm sehen wir alle Wesenszüge Gottes, alle Charaktereigenschaften Gottes, alle Herrlichkeiten Gottes. Alles sehen wir in dem Sohn. Er hat uns Gott kundgetan. Mit diesen Versen belegt Paulus, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, dass Jesus Christus selbst Gott ist. Und in ihm sehen wir den unsichtbaren Gott. Über kein Geschöpf kann dies gesagt werden. Nun, liebe Geschwister, ich weiß, dass in 1. Mose 1 gesagt wird, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Und genau das ist der Unterschied zwischen uns und dem Herrn Jesus Christus. Was steht hier, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist? Er ist das Bild. Wir sind im Bild geschaffen. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Er ist das Bild Gottes. Er wurde nicht geschaffen. Er hatte keinen Anfang und auch kein Ende. Er ist das perfekte Wesen Gottes. Wir sind geschaffen in diesem Bild. Wir sind geschaffen in dem Bild Gottes. Römer 3 lehrt uns, dass wir dieses Bild verloren haben, dass wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben, indem wir gesündigt haben, indem wir ungehorsam waren. Jeder Mensch hat die Herrlichkeit, hat dieses Bild, in dem er geschaffen war, verloren. Wir repräsentieren Gott nicht mehr durch unser Wesen, durch unsere Handlungen, durch unsere Taten. Aber durch das Erlösungswerk von Jesus Christus erschafft er sich eine neue Menschheit, die wieder in dem Bild des Sohnes Gottes umgestaltet wird. Darauf geht er später im Kolosserbrief nochmal ein, in Kapitel 3, Vers 10, wo es heißt, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Je mehr wir ihn erkennen, umso mehr werden wir wieder in sein Bild geformt werden. Das ist das Ziel, was Gott mit uns auf dieser Erde verfolgt. Das ist das Ziel, was Gott mit dir auf dieser Erde verfolgt, dass er dich wieder in diesen Zustand umgestaltet, dass dein Wesen das Wesen Jesu widerspiegelt, dass du das Bild Jesu widerspiegelst. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes und wir sollen wieder in dieses Bild von diesem Herrn umgestaltet werden. Alles, was mit dir auf dieser Erde passiert, sei es gut, sei es Leid, sei es Freude, alles, was Gott in deinem Leben bewirkt, bewirkt er mit dem Ziel, dass du in dieses Bild umgestaltet wirst. Nun, Paulus geht weiter und sagt, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Nun, dieses Wort hat leider viele Menschen dazu veranlasst, eine Irrlehre zu verbreiten. Viele Menschen dazu veranlasst, ein falsches Bild von Jesus zu predigen, nämlich, dass Jesus Christus ein Geschöpf ist. Dass er das Erste ist, was geschaffen wurde. Das Erste ist, was geboren wurde. Und weil er geboren ist, muss er ein Geschöpf sein. Im 3. Jahrhundert nach Christus war ein gewisser Mann namens Arius da, ein Geistlicher, ein Lehrer, der genau dies lehrte. Man nannte diese Gruppe auch die Arianer oder den Arianismus. Und er lehrte, dass Jesus Christus ein Geschöpf ist, dass er das Erste ist, was geschaffen wurde. Wir wissen auch, dass die Zeugen Jehovas Ähnliches lehren, dass Jesus Christus eigentlich ein geschaffenes Wesen ist, dass er das Größte ist, aber dass er ein geschaffenes Wesen ist. Aber das ist nicht das, was Paulus oder was die Bibel lehrt, wenn sie von dem Erstgeborenen redet. Was meint die Bibel, wenn du liest, wenn du durch die Bibel liest, und dieser Begriff wird dir immer wieder in die Augen springen, wenn du durch den Römerbrief liest, wenn du durch den Kolosserbrief liest oder auch im Alten Testament, der Erstgeborene. Was meint die Bibel, wenn sie diesen Begriff verwendet? Mit diesem Wort Erstgeborene will Paulus oder will die Bibel nicht aufzeigen, dass Jesus ein Geschöpf ist, sondern vielmehr wird mit diesem Wort die Stellung von Jesus Christus beschrieben. Die Stellung einer Person. Mit diesem Wort will Paulus die Erhabenheit Jesu über die ganze Schöpfung zum Ausdruck bringen. Denn dieser Begriff, dass Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung ist, zeigt, dass er über allem steht und dass er sich der gesamten Schöpfung unterscheidet. Ich möchte es mit zwei Bibelstellen belegen. Die erste Bibelstelle finden wir in 2. Mose 4, Vers 22. Dort sagt Gott zu Mose, was Mose zum Pharao sagen soll. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, und hier spricht Gott über Israel, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen. Israel ist nicht das erste Kind, was Gott geboren hat. Es gab viele Menschen davor, es gab viele Nationen davor. Was Gott damit mit diesem Ausdruck zeigen will, ist, dass Israel die Vorrangstellung in Gottes Plan hat vor allen anderen Nationen. Israel steht vor allen anderen Nationen. Sie haben die Vorrangstellung. Hier beschreibt Gott die Stellung von dem Volk Israel. Nicht, dass das Volk Israel irgendwann geboren wurde als erstes Volk. Sehen wir das? Die zweite Stelle ist Psalm 89, Vers 28. Dort spricht Gott über David, den König David, König Israels. Psalm 89, Vers 28. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Nun, David war das letzte Kind in der Familie Isais. Ich meine, sie hatten 7 Kinder oder 8. Und er war das Letzte, er war der Letztgeborene in seiner Familie. Und er war auch nicht der erste König Israels, sondern König Saul war der erste König. Wenn Gott hier davon redet, dass David der Erstgeborene, dass er ihn zum Erstgeborenen machen will, zum höchsten der Könige der Erde, dann meint er das damit, dass David der größte König sein soll, den das Volk Israel jemals hatte. Hier wird die Stellung von David beschrieben und nicht, wann er geboren wurde. Also wenn die Bibel von den Erstgeborenen redet, nicht immer, aber in den meisten Fällen redet sie von der Stellung dieser Person. Und wenn wir in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, Vers 18 nochmal anschauen, dort heißt es, und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Hier wird beschrieben, dass Jesus Christus den Vorrang hat, der Erstgeborene ist, von all denjenigen, die mit ihm auferstehen werden am letzten Tag. Er hat den Vorrang von all denjenigen, die er erlöst hat und die mit ihm auferstehen werden. Er ist der Erstgeborene. Und das ist, was uns dieser Vers hier lehrt. Jesus steht über die gesamte Schöpfung. Er ist herrlicher, größer, mächtiger und erhabener als alles, was geschaffen ist im Himmel und auf der Erde. Diese Größe und diese Herrlichkeit Jesu Christi können wir nur mit den geistigen Augen sehen, liebe Gemeinde. Nur wenn Gott die Augen deines Herzens aufgetan hat, kannst du sehen, dass alles, was geschaffen ist, in den Schatten gestellt wird, wenn du Jesus siehst. Und mögen die Schätze und Herrlichkeiten dieser Erde noch so wunderbar sein, die Sonnenaufgänge und die Sonnenuntergänge, und die Blumen, die so schön aufsprossen und die Planeten, die im Himmel so wunderbar funkeln und die Sonne, die uns manchmal den Atem raubt, all das verblasst, weil Jesus Christus herrlicher ist, wenn wir ihn sehen. Er steht über die gesamte Schöpfung und wir tun gut daran, liebe Freunde, gemeinsam mit Mose zu beten, wenn wir die Bibel aufschlagen. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Zeig mir deine Herrlichkeit in deinem Sohn. Denn immer wenn ein alttestamentlicher und ein neutestamentlicher und in der Kirchengeschichte überwältigt war von der Gegenwart des lebendigen Gottes, dann war es der Sohn, den überwältigt hat. Im nächsten Vers erklärt Paulus in Vers 16, wieso Jesus über die gesamte Schöpfung steht. Hier begründet er das, was er in Vers 15 gesagt hat, mit dem Wort denn. Also Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Wieso? Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Und jetzt erklärt er, was er mit allen Dingen meint. Die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Jetzt wiederholt er sich, alle diese Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist die Begründung. Wieso ist Jesus herrlicher als die gesamte Schöpfung? Wieso steht Jesus über der Schöpfung? Wieso ist er das Abbild Gottes, das Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes? Er hat alle Dinge geschaffen. Und deswegen steht er über all diesen Dingen. Wenn es hier heißt, durch ihn sind alle Dinge geschaffen, wir können besser verstehen, dass damit gemeint ist, in Verbindung mit ihm, in Zusammenarbeit mit ihm. Denn wenn wir die gesamte Bibel lesen, dann wird uns unmissverständlich gelehrt und aufgezeigt, dass die gesamte Gottheit in der Erschöpfung des Universums, des Himmels und der Erde involviert war. Nicht nur der Sohn, sondern der dreieinige Gott. In seinem ganzen Wesen, in seiner ganzen Person, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist waren in dem Schöpfungsakt beteiligt. Wir denken hier zum Beispiel an Römer 11, wo eigentlich in ähnlicher Weise wie hier in Kolosser 1 gesagt wird, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen worden, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und hier ist die Rede von dem Vater. In Römer 11 ist die Rede von Gott, dem Vater. Wenn wir an den Schöpfungsakt denken, 1. Mose 1, Vers 2, wird gesagt, und eine große Finsternis war über die Erde und der Geist Gottes schwebte über den Wasser, nicht wahr? Der Geist Gottes war bei dem Schöpfungsakt dabei und er hat mitgewirkt. Hier in Kolosser 1, Vers 16 wird uns gezeigt, dass durch den Sohn, in Verbindung mit dem Sohn, durch seine Kraft, durch sein Wirken, durch sein Handeln, sind alle Dinge erschaffen worden. Wir sehen also, hier will Paulus den Fokus ganz bewusst auf den Sohn richten, auf Jesus Christus, weil in Kolossä die falschen Lehrer auftraten und versucht haben, die Herrlichkeit Jesu Christi zu reduzieren. Wir wissen nicht genau, was sie über den Sohn lehrten. Wir wissen aber, dass sie seine Person und sein Werk schmälerten. Und deswegen setzt Paulus den Fokus hier auf Christus und zeigt ihnen auf, er, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Sohn seiner Liebe, er hat alle Dinge geschaffen. Deswegen ist er der Schöpfer, er selbst ist Gott. Alle Dinge wurden durch ihn geschaffen. Paulus sagt hier, dass alle Dinge, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren Dinge durch Jesus geschaffen worden sind. Alle Dinge auf dieser Erde, alles, was du siehst, wenn wir die Natur betrachten, die Pflanzenwelt, wie wunderbar jedes Jahr aufs Neue die Dinge aufsprießen, wie Gott, wie Jesus Christus all das geschaffen hat. Und wir müssen daran denken, dass vor dem Sündenfall alles noch ohne Sünde war, ohne den Fluch. Alles weitaus herrlicher, größer und wunderbarer war. Und das, was wir jetzt schon sehen, die Schöpfung unter dem Fluch, diese Schöpfung raubt uns schon manchmal den Atem. Die Planeten im Universum, die unendlichen Weiten des Universums hat Jesus Christus geschaffen. Alles, was auf dieser Erde ist, alles, was in diesem Kosmos sich befindet, wurde durch ihn geschaffen. Alles Sichtbare, aber auch die Himmel wurden durch ihn geschaffen. Alles Unsichtbare. Wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen und wenn die Schreiber der jeweiligen Bücher über den Himmel schreiben, dann merken wir, dass sie nichts Vergleichbares finden, um das zu beschreiben, was sie sehen und gesehen haben im Himmel. Und sie versuchen immer zu beschreiben, und es war wie, und es sah aus wie, und ich hörte etwas, das war wie. Die Herrlichkeiten des Himmels, dort wo Gott wohnt, dort wo die Engel wohnen, sind das Werk seiner Hände. Jesus hat alles geschaffen. Die Straßen aus Gold und die Diamanten und Edelsteine und all das Herrliche, was wir einst erblicken werden, das ist das Werk seiner Hände. Und alle Engelwesen, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber alle Engelwesen im Himmel sind das Werk seiner Hände. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, alles, was wir sehen und alles, was wir nicht sehen, die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt sind das Werk seiner Hände. Vers 16 sagt er weiter, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Hier beschreibt Paulus vier Begriffe, die eigentlich heruntergebrochen alle dasselbe meinen, nämlich die Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Immer wenn einige dieser Begriffe zusammen verwendet werden im Zusammenhang, dann redet die Bibel von der unsichtbaren, von der Geisterwelt. Lass uns hierzu den Epheserbrief aufschlagen. Epheser Kapitel 3, Vers 10, dort heißt es, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten, also dieselben Begriffe, in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Die Fürstentümer und die Gewalten. Ähnliche Begriffe werden auch hier im Kolosserbrief verwendet. Und welche sind diese Fürstentümer und Gewalten? Sie sind in den himmlischen Örtern. Epheser 6, Vers 12, noch ein Vers. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und auch im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15, den wir später lesen werden, wird uns von den Fürstentümern und den Gewalten berichtet, die Jesus besiegt hat und über die er triumphiert hat. Also hier will Paulus deutlich machen, die gesamte unsichtbare Welt, alle Wesen, ob er hier sowohl die guten Engel als auch die bösen Engel meint, da sind die Theologen sich nicht ganz einig. Die meisten tendieren darauf, dass Paulus hier überwiegend auf die Dämonen, auf die Geisterwelt der bösen Dämonen eingeht. All diese Mächte sind das Werk seiner Hände. Er hat sie geschaffen. Er hat sie geschaffen. Und das war besonders wichtig, denn in Kapitel 2, Vers 18 spricht Paulus es an, dass diese falschen Lehrer in Kolossee eine gewisse Praxis lehrten, Engel anzubeten. Und Paulus will hier deutlich machen, all die Engel, die diese falschen Lehrer anbeten und die diese falschen Lehrer euch gebieten anzubeten, sind das Werk seiner Hände. Wer Engel anbetet, der betet Götzen an, der betet Dämonen an. Ihr sollt wissen, dass all die Engel, all die Geisterwelt von diesem Herrn geschaffen wurden, dass er über diesen Dingen steht und dass er alleine würdig ist, angebetet zu werden und dass er alleine würdig ist, gesucht zu werden. Und gleichzeitig zeigt er ihnen auf, dass wir uns keine Angst haben brauchen vor dieser Geisterwelt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor dieser Geisterwelt, egal wie groß und wie mächtig ein Engel oder ein Dämon auch ist. Er ist nicht mächtiger als Jesus. Jesus steht über ihnen, denn er hat sie geschaffen. Alle Dämonen, alle Engelwesen, der Teufel selbst sind abhängig von Jesus Christus. Sie können keinen Schritt gehen, keine Handlung tun, ohne dass Jesus nicht darüber steht. Und das ist, was er uns in Kapitel 2, Vers 15 lehrt, wo Paulus über das Erlösungswerk Jesu Christi schreibt. Und dann sagt er, als er die Fürstentümer und die Gewalten, mit anderen Worten die Dämonen und den Teufel selbst, ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Und hier geht es um das Kreuz. Als Jesus Christus am Kreuz hing und der Teufel dachte, jetzt hat er triumphiert und hat den Sohn Gottes getötet, hat Jesus Christus über den Teufel und über die Dämonen triumphiert und sie besiegt und der Schlange den Kopf zertreten. Das ist ein Trost für dich und mich, lieber Bruder, wenn du ein Christ bist, dass der Teufel und die Dämonen keine Gewalt und keine Macht über dich haben, weil Jesus Christus sie nicht nur erschaffen hat, sondern auch besiegt hat. Er hat über sie triumphiert. Und denkt einen Moment nach, als Jesus Christus auf dieser Erde lebte und er vom Geist in die Wüste geführt wurde und 70 Tage gefastet hat, körperlich schwach, vom Teufel selbst, nicht von einem Dämon, sondern vom Teufel selbst versucht wurde. Denkt daran, es war ein Geschöpf, sein Geschöpf, welcher ihn versucht hat. Und Jesus hat triumphiert. Und Jesus hat nicht gesündigt, er hat ihm widerstanden. Und das war ein Zeichen oder eine Vorschau für das, was am Kreuz geschehen wird, wo er endgültig, öffentlich die Dämonen und den Teufel zur Schau stellt und ihnen die Macht genommen hat. Und jeder, der in Jesus Christus ist, der ist aus diesem Machtbereich des Teufels und der Dämonen in sein Reich hineinversetzt worden. Und wir stehen auf der Siegerseite. Wir haben gewonnen in Jesus Christus. Und weil er über der ganzen Schöpfung steht, weil er der Schöpfer ist des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Dinge, gebührt auch ihm alleine der Lob, die Anbetung und die Ehre. Und das ist was, wenn wir das Alte Testament lesen und das Neue Testament lesen, und ich werde gleich einige Verse zitieren, die ihr nicht aufschlagen müsst mit mir, das sehen wir, dass die Menschen, wenn sie ihn sehen, ihn anbeten für das, was er ist und was er getan hat. Jeremia 51, Vers 1. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft. den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Die Erde, den Erdkreis, den Himmel. Hier wird über Jesus geredet. Er hat alles gemacht, ausgespannt. Wenn ihr den Schöpfungsbericht lest und wenn ihr lest und Gott sprach, es werde Licht, dann wurde es Licht. Wie wurde es Licht? Gott sprach und Jesus machte Licht. Und Gott sprach und er teilte das Wasser von der Erde und Jesus teilte das Wasser von der Erde und machte es. Und er setzte dem Wasser Schranken und Jesus machte es und die gesamte Schöpfung gehorchte seinem Wort, seinem Befehl, seinem Wirken. 1. Chronik 29, Vers 12. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Wieso? Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand ist es, alles groß und stark zu machen. Hier wird gesagt, dass alles in seiner Hand liegt. Und Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, o unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Jesus alleine ist würdig, angebetet zu werden. Er alleine. Er alleine. Weil alle Dinge geschaffen wurden von ihm. Und vor allen Dingen, weil alle Dinge geschaffen wurden für ihn. Und das ist, was Paulus weiter sagt am Ende von Vers 16. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und deswegen ist er aller Ehre und aller Anbetung würdig. Es wurde für ihn geschaffen. Was bedeutet das? Es gehört ihm. Es ist sein Eigentum. Es wurde für ihn geschaffen. Es wurde von ihm geschaffen. Es wurde für ihn geschaffen. Wenn ich etwas meiner Tochter oder meiner Frau oder irgendeinem Menschen schenke, das ist für diese Person. Dieses Geschenk gehört dieser Person. Es ist sein Eigentum. Jesus hat diese Erde geschaffen für sich selbst. Es ist sein Eigentum. Alles, Sichtbare und Unsichtbare, Gewalten, Throne, Herrlichkeiten, Herrschaften und sonstige Dinge, sind für ihn geschaffen. Es ist sein Eigentum, es ist sein Recht. Er kann tun und lassen mit dem, was er will, weil es sein Eigentum ist. Und darüber hinaus heißt es, dass es für ihn geschaffen ist, dass es zu ihm hingeschaffen wurde. Das heißt, alles, was ist, dient dazu, ihm Ehre, Anbetung und Herrlichkeit zu bringen. Du und ich, wir wurden geschaffen für ihn. Wir wurden geschaffen, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Ob wir essen oder ob wir trinken, wir sollen ihn verherrlichen. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir leben und wir sterben dem Herrn. Paulus hat hier gebetet. Ich bete, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Einsicht und in aller Weisheit. Wieso? Damit ihr würdig wandelt dem Herrn, damit ihr für ihn lebt. Denn dafür seid ihr geschaffen worden. Erkennt ihr den Willen Gottes? Er hat euch geschaffen für sich selbst. Dass euer Reden ihn verherrlicht. Dass euer Wandel ihn verherrlicht. Dein Blut in deinen Venen schlägt und schlägt und schlägt für ihn. Alles in dir ist für ihn geschaffen worden. Und alles, was wir tun, sollen wir für ihn tun. Sehen wir, welche praktische Konsequenzen es haben, wenn wir sehen, welche Theologie hier steckt in der Person Jesu Christi. Die Erde wurde zu dem Zweck geschaffen, dass er verherrlicht wird. Und jedes Mal, wenn wir etwas Herrliches auf dieser Erde sehen, jedes Mal, wenn wir staunen über die Dinge dieser Erde, dann soll es durch den Lob oder dann soll ein Lob in uns bewirken, das zu Christus zurückgeht, für ihn zurück, dass wir ihn anbeten. Aber Aber Jesus steht nicht nur über der Erde, über der ganzen Schöpfung, über die sichtbare und über die unsichtbare Welt. Er ist nicht nur erhaben über alle denen, über all diesen Dingen, weil er sie geschaffen hat, sondern auch, weil er die ganze Schöpfung erhält. Und das ist der dritte Punkt, den wir gemeinsam anschauen wollen. Jesus herrscht über die ganze Schöpfung, weil er sie erhält. Vers 17. Und er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen durch ihn. Er ist vor allen Dingen. Das beschreibt, dass er vor allem Geschaffenen existierte. Bevor irgendetwas existierte, existierte Jesus. Als nichts war, existierte er. Und als Gott sprach, war nichts und er schuf aus dem Nichts die Erde und das Universum, auch die Engelwelt, die unsichtbare Welt. Sie war nicht, es war nichts, aber er war da. Jesus existierte vor all diesen Dingen. Es ist herrlich zu studieren, was über ihn berichtet wird, wie er vor all diesen Dingen existierte. Die Bibel beschreibt uns, dass er im Schoß des Vaters war. Bedeutet, er hatte die intimste, reinste, vollkommenste Beziehung mit seinem Vater. Keiner von uns kann sich vorstellen, wie die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater aussah und aussieht, weil wir gefallene Geschöpfe sind. Aber er hatte eine intime, eine tiefe Gemeinschaft vor Grundlegung der Welt, bevor irgendetwas existierte, mit dem Vater. Lesen wir in Johannes 1, Vers 18. Sprüche 8, Vers 30 lehrt uns in der Weisheitsliteratur, dass sich der Sohn am Vater erfreute, ergötzte und dass sich der Vater am Sohn ergötzte, währenddem sie alles geschaffen haben, aber auch davor. Sie erfreuten sich aneinander. Sie hatten nicht nötig, eine Welt voller Menschen, eine Welt voller Engel zu schaffen. Hatten sie nicht nötig? Sie hatten sich und das war genug. Aber sie haben es getan. In Epheser 1, Vers 4 wird uns beschrieben, dass Gott in Jesus Christus Menschen zum ewigen Heil erwählt hat. Vor Grundlegung der Welt. Das heißt, wo noch nichts existierte, hat Gott in Jesus Christus Menschen zum Heil erwählt. In der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 8 wird uns sogar berichtet, dass Jesus Christus vor Grundlegung der Welt erwählt war, das Lamm Gottes zu sein, das für die Sünde der Welt sterben wird. Es übersteigt unseren Verstand, darüber nachzudenken, dass der Sündenfall noch nicht mal stattgefunden hat, aber Jesus war schon erwählt, für die Sünden der Welt zu sterben. Das können wir nur mit den Augen des Glaubens, mit geistigen Augen erfassen und verstehen. Und Jesus selbst sagt über sich in Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Er existierte vor allen Dingen. Er ist der Urheber, der Schöpfer. Und der Erlöser aller Dinge, weil er vor allen Dingen existierte und weil alles vor Grundlegung der Welt in ihm seinen Ursprung hatte. Die Erschaffung der Welt hat in ihm seinen Ursprung, die Erschaffung des Menschen hat in ihm seinen Ursprung und auch die Erlösung des Menschen haben in dem Sohn seinen Ursprung. Und weiter heißt es hier, dass alle Dinge durch ihn bestehen. Das heißt, er erhält alle Dinge. Alles, was wir sehen, existiert nur aus dem Grund, weil er es erhält. Die Erdachse, wie sie gerade steht und wie sich die Erde dreht in dem Tempo und die Entfernung von der Sonne und der Erde, all das ist, weil es Jesus erhält. Und die Kontinentalplatten auf dieser Erde, die immer mehr ineinander sich schieben, aus diesem Grund entstehen manchmal Erdbeben. Jesus Christus erhält diese Dinge, dass sie nicht völlig in sich zusammenbrechen und die ganze Erde zerstört wird. Eines Tages wird es geschehen, aber jetzt in diesem Augenblick erhält Jesus diese Platten, dass sie nicht noch mehr zusammenschieben. Dein Puls, deine Organe, alles in dir wird durch ihn erhalten. Die ganze Pflanzenwelt und die Tierwelt. Oh, wenn wir die Dokus anschauen oder sonstige Dinge und die Menschen immer wieder sagen, ah, das hat die Natur aber gut gemacht. Unser Herr Jesus hat es gut gemacht und er erhält diese Dinge. Er erhält diese Dinge. Und wisst ihr, sogar die Engelwesen existieren und werden erhalten von ihm. Und wenn wir die Ewigkeit im Himmel in der Gegenwart Gottes verbringen werden, werden wir immer noch durch ihn erhalten. Nicht wir bekommen einen Körper, der uns selbst erhält. Durch seine Gnade und durch seine Macht werden wir eine Ewigkeit erhalten werden. Jesus erhält alles. Er erhält alles. Diesen Gedanken abzuschließen möchte ich mit uns Hebräer 1 aufschlagen. Dort heißt es in Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Vers 3, welche die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seint und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Und jetzt passt auf, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Hier wird beschrieben, dass Jesus Christus alle Dinge durch das Wort seiner Macht hält. Wann? Nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Bedeutet, nachdem er am Kreuz für die Sünde der Welt gestorben ist. Jesus Christus hat davor die ganze Welt erhalten. Der ewige Sohn Gottes. Jetzt, nachdem er am Kreuz für die Sünden die Reinigung bewirkt hat, erhält der Gottmensch, Jesus Christus, die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos, das Sichtbare und das Unsichtbare, durch das Wort seiner Macht. Denn als Jesus Christus Mensch geworden ist, hat er für immer und ewig die Menschheit angezogen, den menschlichen Körper. Er existiert im Himmel als Gottmensch und als Gottmensch erhält er die ganze Erde. Das ist, was uns die Schrift lehrt. Das ist die Herrlichkeit Jesu. Gott hat den Menschen auf diese Erde gestellt, dass der Mensch über diese Erde herrscht, in perfekter Harmonie mit Gott, dass der Mensch das Wesen Gottes auf dieser Erde widerspiegelt. Der Mensch hat versagt. Jetzt regiert ein Gottmensch das ganze Universum. Und er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Das, was wir nicht schaffen konnten, hat er vollkommen geschafft. Er hat nicht nur für uns gelebt, sondern er regiert jetzt auch. Nun, wir haben gesehen, dass Jesus über die ganze Schöpfung herrscht. Erstens, weil er über der ganzen Schöpfung steht. Zweitens, weil er der Schöpfer der ganzen Schöpfung ist. Und drittens, weil er der Erhalter der ganzen Schöpfung ist. Die Frage ist, was macht diese Wahrheit mit deinem Leben? Wie kannst du diese Wahrheit auf dein Leben anwenden? Wie stärkt diese Wahrheit dein Leben? Ich möchte auf zwei Dinge ganz kurz eingehen. Erstens, denke viel darüber nach, dass diesem Jesus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, sagt Jesus. Als Mensch, und das sagt er, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Er regiert in diesem Augenblick im Himmel und er hat die Gewalt im Himmel über die Engelwesen, über die Dämonen und auch auf dieser Erde. Und wir leben in einer Zeit, wo viel passiert, wo viel gesagt wird, wo viel geredet wird und wo wir viel hören und sehen und uns manchmal fragen, in was für einer Welt leben wir und was passiert morgen und wie sieht es eigentlich mit der Gemeinde aus und wie sieht es mit meinem eigenen Leben aus und mit der Wirtschaft. Und das sind teilweise Fragen, die uns wirklich beschäftigen, vor allen Dingen, wenn die Medien uns die ganze Zeit voll bombardieren. Und wir fragen uns, was diese einzelnen Personen vielleicht mit der ganzen Corona-Situation zu tun haben, die dort immer wieder erwähnt werden. Ich muss hier keine Namen nennen. Und wir werden verleitet, nicht mehr daran zu denken, dass ihm gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, nicht wahr? Und wir schauen, anstatt auf ihn, schauen wir auf Menschen und auf Situationen und auf Politiker und auf das, was auf dieser Welt abgeht, aber wir müssen auf ihn schauen. Ihm ist gegeben alle Gewalt und alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er regiert. Und alles, was in diesem Augenblick passiert, passiert, und das wissen wir alle, aber es ist gut, es nochmal zu hören, es passiert nicht außerhalb seiner Kontrolle, sondern alles passiert nach dem ewigen Ratschluss seines Willens. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Und das Zweite ist, was diese Wahrheit der Person Jesu Christi in unserem Leben bewirken soll. Lebe für den, der dich geschaffen und erlöst hat. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir haben für uns selbst gelebt, und wenn du nicht Jesu Eigentum bist, dann lebst du immer noch für dich selbst. Und der größte Götze der Menschheit ist, wenn du morgens in deinen Spiegel schaust, dann siehst du deinen größten Götze. Wir haben für uns selbst gelebt, wir leben für uns selbst, alles dreht sich um uns selbst, aber jetzt leben wir nicht mehr für uns. Sondern der, der uns geschaffen hat, der hat uns auch wieder erlöst, damit wir wieder für ihn leben können. Das heißt alles, dein ganzes Leben, jeder Bereich deines Lebens, lebe für ihn. Wie auch immer es in deinem Leben, in deiner aktuellen Situation aussieht. Manchmal bedeutet es, lebe für ihn, indem du dich hingibst deiner Frau, indem du deinen Mann liebst. Manchmal bedeutet es, alles zurückzulassen und in die Mission zu gehen. Lebe für den, der für dich gestorben und auferweckt worden ist. Dafür wurdest du geschaffen, für nichts anderes. Und das ist auch, wie unser Leben am meisten Erfüllung erfahren wird, wenn wir für ihn leben. Möge dieses Wort in unseren Herzen aufgehen und Frucht bringen zu seiner Ehre. Amen.